ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und zwar diesmal mit mir am Mikrofon, Janina Schreiber, und dem Thema von Waschbär bis Traubenkirsche, wie umgehen mit invasiven Arten. Ja, ob es sich um die asiatische Hornisse handelt, die Traubenkirsche oder der Waschbär, hunderte Tiere und Pflanzen machen sich in Deutschland breit, die ursprünglich gar nicht von hier stammen. Wie verändern solche invasiven Arten die Tier- und Pflanzenwelt? Bereichern oder bedrohen sie die biologische Vielfalt? Wird man sie wieder los? Und wenn nicht, wie sollten wir mit den Eindringlingen eigentlich umgehen? Das wollen wir in diesem Forum hier klären und deshalb freue ich mich, meine Gäste begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Uta Eser, Umweltethikerin und Biologin aus Tübingen. Herr Professor Axel Hochkirch, Biodiversitätsforscher an der Universität Trier und Kurator für Ökologie am Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg. Und Herr Dr. Andreas Kiefer, der sich im rheinland-pfälzischen Umweltministerium als Artenschutzreferent mit invasiven Arten beschäftigt. Herr Hochkirch, definieren Sie uns doch nochmal zu Beginn. Was genau verstehen wir denn unter invasiven Arten und in Abgrenzung dazu, was denn nicht?
Ja, invasive Arten ist im Prinzip ein Begriff, der so in den 50er Jahren entstanden ist und im Prinzip aus Nordamerika stammt. Man meint eigentlich mit solchen invasiven Arten solche, die bestehenden Artengemeinschaften sehr stark beeinflussen. Also die zum Beispiel durch den Eintrag von Nährstoffen oder durch sehr schnelles Wachstum bestehende Lebensgemeinschaften verändern. Generell ist es so, dass es sich in der, im Sprachgebrauch oft dann um gebietsfremde Arten handelt, das heißt Arten, die nicht aus der Region stammen. Das ist aber nicht generell so. Ne? Es gibt auch durchaus invasive Arten, die heimisch sind. Also man denke bei uns zum Beispiel mal an die Brennnessel oder Brombeeren, die teilweise auch sehr große Flächen überwuchern können, weil sich zum Beispiel Nährstoffflüsse verändert haben.
Herr Kiefer, welche invasiven Arten sind es denn, die uns hier im Südwesten in Rheinland-Pfalz vor allem Probleme bereiten?
Ja, wenn ich jetzt meinen Arbeitsbereich anschaue, also vom amtlichen Naturschutz, können wir sagen, dass gerade in den letzten Jahren die asiatische Hornisse hat wirklich einen Großteil unserer Arbeitszeit aufgefressen, weil sie sich extrem ausgebreitet hat und wir verpflichtet sind, diese Art zu bekämpfen. Und das war also eine der Arten, ja, mit der ich wirklich sehr viel Zeit zu verbringen habe. Natürlich aber auch müssen wir viele andere Arten, die auf der EU-Liste der invasiven Arten stehen, das sind aktuell 88 Arten, die müssen wir alle betrachten. Wir müssen für alle Managementpläne haben und manche Arten wie die asiatische Hornisse, die sind sogar so wichtig, dass wir sie direkt bekämpfen müssen. Und der Ochsenfrosch wäre noch der zweite Kandidat, der uns viel Zeit und sehr viel Geld kostet.
Frau Eser, in der Vorbereitung für dieses Forum habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen. Sie sagen, die Debatte über den Schutz der biologischen Vielfalt sollte stets die Vielfalt auch menschlicher Wirklichkeiten mitbedenken. Was genau meinen Sie damit und inwiefern ist das jetzt für unsere Diskussion heute hier über invasive Arten denn so relevant?
Ja, mit dem Zitat, was Sie gerade gesagt haben, meine ich, dass wir in der Diskussion über das Verhältnis von Mensch und Natur oft unzulässig von der Mensch und die Natur reden und gar nicht die Vielfalt sozusagen menschlicher Lebenswirklichkeiten, menschlicher Kulturen, menschlicher Wertvorstellungen, aber auch die Vielfalt der Kultur und die Vielfalt der Natur und unsere unterschiedlichen Naturvorstellungen in den Blick nehmen. Also es wird sozusagen unzulässig pauschalisiert, sowohl im Reden über den Menschen als auch über die Natur. Und das könnte für unser Thema insofern relevant sein, als es eben nicht die invasiven Arten oder die fremden Arten sind, die ein Problem darstellen, sondern ganz bestimmte Situationen, ganz bestimmte Orte, ganz bestimmte Ausbreitungsmuster, die mit Schutzzielen konfligieren und deswegen von uns adressiert werden müssen.
Inwiefern muss ich dafür verstehen, wie diese invasiven Arten hier zu uns kommen? Ist auch der Weg relevant?
Naja, sie stellen insofern natürlich nehmen uns in die Verantwortung, weil wir ja ursprünglich mal für die Ausbreitung verantwortlich sind. Im Sinne, diese Arten wären ja ohne Menschen nicht hier angekommen. Und da wir sozusagen an ihrem Ankommen beteiligt sind, müssen wir uns auch mit den Folgen auseinandersetzen und müssen wir für die Folgen gerade stehen, die die Arten hier anrichten. Insofern ist es natürlich sehr relevant, wie die Arten hier angekommen sind.
Mhm. Herr Kiefer, wie ist die asiatische Hornisse zu uns gekommen?
Die asiatische Hornisse ist sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, über einen Container aus China in die Nähe von Bordeaux gekommen und von dort aus vermutlich nur eine einzige Königin. Und die hat sich von dort aus dann weiter ausgebreitet. Das war 2014, wenn ich mich recht entsinne. Sie hat dann komplett Frankreich besiedelt, obwohl man in Frankreich wirklich mit massiver Gegenwehr versucht hat, gegen diese Art anzukommen. In Nordspanien, Portugal ebenso. Inzwischen hat sie Belgien komplett besiedelt, sie hat Frankreich besiedelt und sie ist halt leider auch nach Deutschland rübergekommen. Und da wir als Grenzland da direkt dran sind, hat das Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg somit als erstes erwischt. Hm.
Was macht die asiatische Hornisse zur Invasion?
Sie ist halt sehr konkurrenzstark. Also wenn man als Biologe sich das Tier betrachtet, ist sie einfach auch sehr faszinierend. Also sie hat viele Fähigkeiten, die unsere einheimische Hornisse nicht hat. Sie kann sehr effektiv jagen und jagt auch ganz anders als unsere Hornisse. Und sie kann bei uns zum Beispiel gerade auch Bienen schädigen, die Honigbienen. Deswegen sind die Imker nicht besonders begeistert über die Ankunft dieser Art und diese über die extreme Ausbreitung. Und sie jagt halt ganz anders. Also sie kann vor einer Bienenbeute in der Luft stehen bleiben und zwar mit dem Rücken dazu. Und wenn die Bienen ausfliegen, werden sie im Ausflug sozusagen abgefangen. Man fliegt dann mit der Beute kurz weg, sie wird verspeist und nimmt wieder die Position auf. Und wenn man ein Bienenvolk lang genug geschwächt hat als asiatische Hornisse, dann kann man reingehen und dann das ganze Bienenvolk sozusagen zerstören. Und das machen sie zum Teil dann möglicherweise sogar gemeinsam. Und das ist schon ein großer Schaden, den wir allein daran haben. Das Gleiche machen sie aber natürlich dann auch zumindest mit koloniebildenden Insekten. Da sind dann Hummeln auch durchaus eine Rolle, auch wenn die sogar kleine Abwehrmechanismen inzwischen haben. Und das ist tatsächlich für uns sehr problematisch. Und sie bildet sehr, sehr große Kolonien. Sie hat eine extreme Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und was man auch gar nicht wusste oder nicht bedacht hat, man dachte, es ist ja die asiatische Hornisse und deswegen ist sie wärmeliebend. Sie kann aber bis zu -12 Grad kann die lebende Brut in den sehr besonders gebauten Nestern der asiatischen Hornisse überleben. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, sie zu bekämpfen, weil sie einfach sehr ausdauernd ist.
Frau Ether, ich habe jetzt von Invasion gesprochen. Ist es denn richtig, da eine Invasion oder das Bild der Invasion aufzubauen?
Ja, ich würde da jetzt nicht von richtig und falsch sprechen wollen, aber der Anlass, warum ich mich mit diesen Arten beschäftigt habe, vor 25 Jahren schon in meiner Doktorarbeit, war ja der, dass dieser Sprachgebrauch ein sehr wertbeladener Sprachgebrauch ist. Wir erwarten eigentlich von der Naturwissenschaft, dass sie wertfrei redet und in diesem Feld schwingen einfach immer Bewertungen mit. Also Sie haben in der Anmoderation ja auch gesagt, die Arten machen sich breit. Biologisch würde man sagen, die breiten sich aus, aber bei invasiven Arten reden wir oft schon so, die machen sich breit. Die sind Eindringlinge. Wo dringen die denn ein? Die dringen irgendwie in die vorher heile, intakte Natur ein, Jungfrau Natur. Und wenn da jemand eindringt, dann ist es halt vorbei mit der Jungfräulichkeit. Also es ist ein hochgradig aufgeladener Diskurs. Und da finde ich es sehr wichtig, immer genau hinzugucken, welche vielleicht auch fremdenfeindlichen Stereotype werden denn reproduziert, wenn wir so reden. Und was genau ist es eigentlich, was wir meinen? Also ich sage ja nicht, dass es keine Probleme gibt, aber es ist einfach gut, sehr präzise zu sein in der Sprache. Und das stammt aus dem amerikanischen Sprachgebrauch, da gab es eben die Invasion-Biologie. Und es gibt aber in der Zunft auch viele, die sagen, wenn wir das gleich schon so paramilitärisch framen mit Invasion, dann haben wir eigentlich eine ganz ungute Schlagseite. Wir sollten vielleicht doch gucken, ob wir das nicht ein bisschen neutraler beschreiben können.
Das ist natürlich immer ein Problem mit Sprachgebrauch in der Wissenschaft und der allgemeinen Sprache, dass sich da teilweise auch die Definitionen leicht unterscheiden. Also man denke da zum Beispiel an das Wort naiv, gibt es ja auch in der Invasionsbiologie, dass Arten auf Inseln häufig keine Abwehrmechanismen gegen räuberische Organismen haben. Und wir unterstellen ja Naivität dann im allgemeinen Sprachgebrauch auch so eine gewisse Weltfremdheit oder sowas, was da natürlich nicht gemeint ist. Das Problem ist natürlich, dass solche Wörter, wenn sie dann erstmal Einzug gehalten haben, dann auch nicht mehr loszuwerden sind. Also das Wort Invasions werden wir nicht mehr los, weil es ja auch sogar in den Gesetzesgebungen Einzug gefunden hat. Es gibt die europäische Regulation zu invasiven Arten, ja, also das heißt, mit diesem Wort müssen wir leben, aber es ist natürlich richtig zu sagen, ne, also das darf natürlich jetzt nicht fremdenfeindlich interpretiert werden, denn es gibt ja eben auch invasive heimische Arten, ne? Das sind jetzt nicht nur irgendwelche fremden Arten, sondern es sind generell Arten, die eben Lebensräume oder Artengemeinschaften sehr stark beeinflussen können und von den ja über 3000 in Deutschland bekannten gebietsfremden Arten werden, glaube ich, vom BfN gerade mal etwas mehr als 80 Arten werden als invasiv geführt. Ne? Das heißt, nicht jede Art, die jetzt von anderen Kontinenten hier hereingebracht wird, ne, wird als Problem aufgefasst. Und bei diesem Problem unterscheidet man generell auch ökonomische und ökologische Probleme. Mhm. Ne? Das heißt, im Fall der asiatischen Hornisse spielt die Ökonomie da durchaus eine wichtige Rolle, haben wir ja eben gerade gehört mit den Imkern. Beim Ochsenfrosch ist es dann eher die ökologische Perspektive, ne, dass man im Prinzip die Auswirkungen auf die Gewässerfauna dann eher im Betracht zieht.
Welches ökonomische Problem stellt sich denn da im Fall der asiatischen Hornisse, Herr Kiefer?
Also in Frankreich haben zumindest in den ersten Jahren sehr viele Imker ihren Beruf aufgegeben, weil sie gegen die Art nicht ankamen und man also ständig sozusagen versucht hat, gegen sie zu kämpfen. Mit legalen, teilweise auch mit illegalen Methoden, auch mit Methoden, die wir in Deutschland gar nicht anwenden dürfen.
Und zum Beispiel?
Zum Beispiel mit Fallen, die nicht selektiv sind. Also wir versuchen ja unsere einheimische Hornisse zu schützen und die ist auch gesetzlich geschützt. Und wenn man Fallen verwendet, die Hornissen anlockt und eine bestimmte Größe haben und die dort halt zum Beispiel in einen Topf reinfallen, in dem irgendeine Chemikalie drin ist, die sie abtötet, dann ist das nicht selektiv, weil die asiatische Hornisse ist sogar etwas kleiner als die einheimische Hornisse und die kommt rein, aber auch die einheimische kommt sehr oft rein und diese Fallen werden leider auch auf dem deutschen Markt verkauft, obwohl sie eigentlich gar nicht eingesetzt werden dürfen, weil sie nicht selektiv sind, weil man diese unsere einheimische geschützte Art gar nicht fangen darf. Ja. Und der Schaden ist also ein ökonomischer. Es gibt allerdings auch einen Anteil ökologischen Schaden, auch bei der asiatischen Hornisse, der aber noch nicht, auch nicht zu beziffern ist. Also zumindest aus Spanien hört man auch, dass es dort auch einen Rückgang der Insekten teilweise gibt auf Wiesen, gerade halt Insekten, die in größeren Beständen vorkommen. Die geht zum Beispiel auch an Fliegen heran, gerade auch an Dungfliegen und ähnliche Arten. Und das ist Gegenstand von aktuellen Forschungen, zu schauen, wie wirkt die sich wirklich aus. Ja? Und sie hat halt noch keinen großartigen Gegner, der gegen sie arbeiten könnte in unserer Natur, weil es das nicht gibt. Und das Interessante ist, der Einzige, was wir hier in Rheinland-Pfalz jetzt im letzten Jahr beobachten konnten, da sind Nester geplündert worden, nachdem es dann doch mal eine sehr kalte Kälteperiode gab. Und die wurden dann geplündert von den Halsbandsittichen, die wir halt in Speyer und in Worms haben. Ne? Das ist schon ganz spannend, aber ja, eigentlich wünschen wir uns ein bisschen was anderes, aber zumindest zeigt es, es gibt eine Potenz, auch dagegen zu arbeiten, aber das muss ich erst aufbauen. Und bis dahin hat die Art mit Sicherheit ganz Deutschland besiedelt. Also sie hat es im letzten Jahr schon fast geschafft und wir prognostizieren im Moment, dass es in diesem Jahr passieren wird, dass alle Bundesländer besiedelt werden.
Die Geschichte mit den Halsbandsittichen ist insofern auch besonders spannend, weil auch Halsbandsittiche ja als invasive Art gelten, ne?
Genau, ja. Mhm.
Und das wäre eine Form, wie man auch mit invasiven Arten umgehen kann, nämlich eine Art gegen die andere einzusetzen. Herr Hochkirch?
Ja, natürlich. Das ist das, was man als biologische Bekämpfung meistens bezeichnet. Also gibt ja im Prinzip so die Unterscheidung zwischen chemischer, physischer und biologischer Kontrolle. Physischer wäre jetzt zum Beispiel, dass man die Nester von den asiatischen Hornissen versucht zu entfernen. Das wird halt teilweise auch wirklich großflächig gemacht. Allerdings merkt man schon, das ist so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, ne? Denn die breitet sich in einer Geschwindigkeit aus. Das, Herr Kiefer hat ja schon eben richtig gesagt, dass sie jetzt demnächst bald ganz Deutschland besiedelt haben wird. Man wird sie sicher nicht mehr zurückdrängen können, sagen wir es mal so. Dann muss man sich dann die nächste Frage normalerweise stellen, muss man sie oder kann man sie irgendwo kontrollieren? Gibt es irgendwie Mechanismen, um die Schäden jetzt gerade bei der Imkerei zu reduzieren? Das sind dann die nächsten Fragen, die man sich üblicherweise bei solchen Arten stellt, die sich schon sehr weit ausgebreitet haben. Wir haben ja eben schon gehört, ne, auch die asiatische Hornisse wird sich sicher irgendwie auch auf die Ökosysteme und die Lebensgemeinschaften auswirken. Wir wissen aber natürlich nicht, wie. Ne? Das heißt, die Anzahl der Untersuchungen dazu ist noch relativ gering. Und das Problem ist aber, dass wir, wenn wir es wissen, es wahrscheinlich dann auch schon zu spät ist. Ne? Das heißt, dann ist sie natürlich schon so weit fortgeschritten, dass wir dann erst die Schäden bemerken. Das sieht man bei vielen Invasionen. Ne? Dass es gibt, man spricht von so einer Lag-Time, ne? Dass viele Arten zunächst mal relativ unbemerkt irgendwo sich etabliert haben und erst dann nach einigen Jahren dann die Ausbreitung beginnt und erst wenn sie dann wahrgenommen werden, fallen sie so langsam in diese Klasse, dass man merkt, oh, sie haben auch wirklich einen Effekt auf die vorhandenen Tier- und Pflanzengemeinschaften und dann ist es aber natürlich für die Bekämpfung meistens zu spät, das heißt, dann geht es meistens eher um Kontrolle, das heißt Eindämmung von Auswirkungen dieser Arten.
Und genau die Tatsache spiegelt sich ja auch in der Gesetzgebung wieder. Also wir haben ja in der EU-Liste der invasiven Arten, haben wir ja auch zwei Kategorien. Dazu zählt halt die Arten, die in der Frühphase sind, von denen man auch noch Hoffnung hat und Möglichkeiten sieht, die zu bekämpfen. Da sind wir ja auch wirklich verpflichtet. Also bei der asiatischen Hornisse müssen wir streng genommen jedes Nest entfernen. Wir schaffen es nur nicht immer, weil es inzwischen zu viele geworden sind. Ja.
Also hapert es da an Personal?
Da hapert es an Personal und Geld. Und wir haben Leute ausgebildet. Das ging aber so schnell, also um es kurz zu sagen, wir hatten 2021 hatten wir, glaube ich, 2 Nester, 22 ging es dann auf 25 Nester in Rheinland-Pfalz und 23 waren es über 360 Nester von dieser Art.
Wie viele Leute bräuchte ich da wahrscheinlich, um das zu schaffen? Ja. Und diese Leute müssen ausgebildet werden und das ist das Geld, was ich dafür brauche.
Die Leute müssen ausgebildet werden. So ein Einsatz kostet eine ganze Menge Geld, weil die Nester in großer Höhe in Bäumen sind, zumindest die Sekundärnester, die die haben. Die sind also in 25 Meter und höher. Das heißt, wir wollten zuerst mit Hubsteigern hoch, das ist nicht finanzierbar. Wir haben dann Lanzensysteme entwickelt, beziehungsweise aus Frankreich übernehmen können, mit denen dann das Gift sozusagen von unten in die Nester injiziert wird. Sind da aber viele Sachen noch am Experimentieren und am Ausprobieren, mit aber auch sehr, sehr, sehr guten Leuten. Also da spielen gerade Imker und Hornissenberater eine wichtige Rolle, die da ein ganz großes Interesse daran haben und sie da aber auch mitwirken. Trotzdem ist einfach diese Ausbreitung nicht Herr zu werden. Und wenn wir das in Rheinland-Pfalz sehen, wir wurden dann auch noch sozusagen umkreist. Wir hatten unsere eigenen Vorkommen ganz im Süden von Rheinland-Pfalz, südlich von Landau. Dann gibt es sie in der Nachbarschaft in Baden-Württemberg. Sie kam von Frankreich rüber über das Saarland und zwar sehr massiv über das Saarland. In Luxemburg ist sie inzwischen weit verbreitet und von dort aus rübergekommen und im Norden auch noch aus Belgien und aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir sind von allen Seiten eingekreist worden und deswegen konnten wir da auch gar nichts machen. Und das ist bei anderen Arten etwas anders. Also wir haben ja die Managementarten, dann ist ein gutes Beispiel dafür der Waschbär. Der ist etabliert, der kommt überall vor. Trotzdem muss man sich Gedanken darüber machen, ob er in der großen Zahl, wie er in anderen Bundesländern, wie in Hessen vorkommt, ob er da für unsere Wälder gut ist. Und deswegen ist es da dann auch ganz positiv, meiner Meinung nach zumindest auch, dass er bei uns in das Management der Jagd fällt. Das ist natürlich nicht immer einfach zu entscheiden, aber das ist halt das auch, wie sich die Normen auch widerspiegeln. Der Waschbär fällt in den Artikel 19 der EU-Verordnung und deswegen brauchen wir da nur ein Set an Maßnahmen und ein gewisses Monitoring und greifen halt dort ein, wo wir denken, dass es notwendig ist und wo wir es auch leisten können.
Darf ich da nochmal gerade dazu, weil ich es da total spannend finde, dass wir gerade auch bei diesen Ohnmachtserfahrungen sind, die mit der Bekämpfung dieser Arten verbunden sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch die emotionale Qualität der Debatte zu verstehen. Das ist ja Teil des Begriffs der Invasivität, dass man ihrer eben nicht Herr wird, wie das vorhin so schön geheißen hat. Also unser sozusagen modernes Ideal der Naturbeherrschung wird von diesen Arten einfach komplett frustriert. Sie zeigen uns, dass wir im Grunde, zumindest an diesen Stellen der Natur, eben nicht die Macht über die Natur haben, sondern dass Natur eigensinnig und widerständig ist. Und die Arten, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind ja eher Pflanzen. Ich bin Botanikerin. Das sind ja ornamentale, schöne Arten, die wir erstmal uns in den Garten gesetzt haben, weil sie so schön anzusehen ist. Und dann
zum Beispiel, Frau Eser, machen Sie mal ein Beispiel.
Das drüsige Springkraut beispielsweise. Mhm. Ja, viele von diesen Arten, die kanadische Goldrute, die hat man erstmal in großen Parks angepflanzt, in Gärten angepflanzt und dann haben die sich einfach unserer Kultur entzogen, sind sozusagen über den Zaun des Parks geklettert und haben sich in die freie Natur ausgebreitet und jetzt kriegen wir sie nicht mehr zurückgeholt. Und das ist schon eine sehr interessante Ebene dieser Diskussion, dass sie einfach unser Ideal von, ja, wir entscheiden, was wo wächst und dann ergreifen wir die richtigen Maßnahmen und dann kriegen wir das Problem in den Griff, dass wir da so, ja, Ohnmachtserfahrungen machen, die einfach als Ohnmachtserfahrung auch schon bedrohlich sind.
Brauchen wir insofern einfach mehr Vertrauen, dass beispielsweise dann sich die Situation vielleicht von selbst erledigen könnte, naiv vielleicht von mir, dass eine invasive Art wie die Halsbandsittiche eine andere wie die asiatische Hornisse bekämpfen können?
Ja. Es wird wahrscheinlich irgendwann sich regulieren. Das stimmt so. Ne? Das haben wir eigentlich bei allen Invasionen der letzten Jahrzehnte gemerkt, dass es zunächst mal diese Ausbreitungsphase gibt, wo einfach das Besorgnis sehr, sehr groß ist und dass natürlich sich irgendwann auch die Verhältnisse wieder ein bisschen regulieren. Da spielt uns ein bisschen zugute, dass wir hier in einer Region leben, die sowieso erst in den letzten 10.000 Jahren nach der Eiszeit sozusagen wieder besiedelt wurde, wo, sagen wir mal, noch auch ein bisschen Platz und Spielraum ist, dass sich neue Beziehungen etablieren. Es gibt natürlich aber auch ein paar Ausnahmen von Arten, die auch wirklich dafür gesorgt haben, dass es langfristig zum Artensterben anderer Arten kommt. Man denkt da an diese Krebspest, ne, die den heimischen Flusskrebs im Prinzip fast ausgelöscht haben.
Vielleicht können Sie es nochmal ganz kurz erklären an der Stelle, was Sie mit der Krebspest meinen.
Die Krebspest ist eine Pilzerkrankung, die durch nordamerikanische Flusskrebse nach Europa gebracht wurde und im Prinzip unseren heimischen europäischen Flusskrebs befallen haben und dafür gesorgt haben, dass er eigentlich in fast allen Fließgewässern verschwunden ist. Mhm. Interessanterweise hatte seine Rückzugsräume dann häufig in den obersten Läufen der Bäche, die dann durch kleine Wehre getrennt sind, wo praktisch dann diese nordamerikanischen Flusskrebse irgendwie diese Grenze nicht überschreiten können. Ja, das heißt, in so kleinen isolierten Lagen hat er noch überlebt. Aber so im Großen und Ganzen ist tatsächlich so, dass viele Invasionen in Mitteleuropa nicht ganz so dramatisch verlaufen, wie man zunächst denkt. Eine Sache, die wir allerdings auch bedenken müssen, ist ein Muster des ganzen Biodiversitätsverlustes, wie wir ihn momentan weltweit finden, nennen wir biotische Homogenisierung. Damit meinen wir, dass wir eine immer stärkere Angleichung von Lebensgemeinschaften finden. Ja, das heißt, wenn Sie heute verschiedene Wiesen untersuchen, dann finden Sie vielleicht noch genauso viele Arten wie früher, aber es sind überall die gleichen. Früher haben Sie auf jeder Wiese andere Pflanzen und andere Insekten gefunden.
Und warum ist das ein Problem?
Naja, weil dadurch die Vielfalt natürlich verloren geht. Ne? Das heißt, wir versuchen ja die biologische Vielfalt zu schützen oder zu erhalten. Mhm. Darauf haben wir uns zumindest so als Gesellschaften geeinigt, wenn wir die weltweiten Konventionen und so weiter betrachten, Biodiversitätskonventionen und auch die Artenschutzgesetze, die es alle gibt. So, und jetzt haben wir allerdings eine geringere Vielfalt, zwar nicht mehr auf einer einzelnen Fläche. Ne? Es kann jetzt sein, dass wir in Zukunft tatsächlich mehr Arten in Köln oder in Frankfurt oder wo auch immer haben, als wir das vor 100 Jahren hatten, ne? Aufgrund vieler neuer Arten, die reinkommen. Aber wenn Sie die verschiedenen Städte oder die verschiedenen Gebiete vergleichen, finden Sie halt überall die gleichen. Das heißt, in der Summe haben Sie dann plötzlich sehr viele Arten verloren. Und dabei geht es gar nicht nur um invasive Arten, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Nutzungsformen immer mehr angleichen. Ne? Es werden überall die gleiche Landnutzung verwendet, die gleichen Pestizide, die gleichen Dünger, die gleichen Gartenbauempfehlungen verwendet. Die Gartenbaucenter verkaufen alle die gleichen Pflanzen, die empfohlen werden und so weiter. Das heißt, wir finden im Prinzip überall so eine Homogenisierung. Da spielen diese invasiven Arten natürlich auch eine gewisse Rolle, weil sie dann auch dafür zu beitragen, dass wir inzwischen weltweit bestimmte Vogelarten finden, die früher nur sehr, sehr regional verbreitet waren. Ne? Und dadurch gleichen wir sozusagen die gesamte biologische Vielfalt so ein bisschen ineinander an. Das Ganze wird sicher noch weiter funktionieren und es kann auch sein, dass wir in Zukunft sogar in Deutschland mehr Arten haben als früher. Aber wir haben dann eben wesentlich einheitlichere Lebensgemeinschaften, nicht nur eben in Deutschland, sondern weltweit.
Und Herr Hochkirch, wenn ich sage, wir haben nur noch homogene Artengemeinschaften, dann sind unsere Ökosysteme weniger resilient. Das ist die damit verbundene Sorge.
Ja, natürlich. Und wir verhindern damit natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, evolutives Zukunftspotenzial. Ne? Dass wenn wir eine große Vielfalt an Lebensräumen, Vielfalt an Arten haben, dann sind natürlich für die Optionen für die Zukunft auch vielfältiger, als wenn wir überall die gleichen Artengemeinschaften haben.
Diese Uniformisierung oder Homogenisierung ist ja nichts, was auf die biologische Welt beschränkt ist, sondern sie hält uns ja eigentlich nur einen Spiegel vor und ist ja auch nicht Ursache, sondern Folge eigentlich einer gesellschaftlichen, ja, weltweiten Tendenz zur Uniformisierung und Homogenisierung, Stichwort Globalisierung. Das ist ja nicht nur in der Pflanzenwelt so, sondern wenn ich in die Großstädte dieser Welt komme, dann finde ich sozusagen zunehmend überall dieselben Ketten von Fastfood, dieselben Geschäfte, dieselben Hotelketten. Also es gibt ja auch im kulturellen und im gesellschaftlichen Bereich eine Tendenz sozusagen zu einer weltweiten Angleichung der Verhältnisse.
Von daher eigentlich kein Wunder, könnte man sagen, dass auch invasive Arten sich hier eben ausbreiten. Müsste man insofern beispielsweise Verbote aussprechen, wie es die Schweiz jetzt getan hat mit dem Kirschlorbeer?
Na, man muss das immer vom Fall zu Fall betrachten. Ne? Also generell ist es so, wir werden es sicher nicht hinbekommen, hier jetzt nur noch die früher heimischen Arten oder so zu halten. Ne? Das wird einfach nicht so sein.
Warum
aber man muss
nicht?
Einfach, naja, weil sich da viele schon etabliert haben und die lassen sich einfach auch nicht mehr entfernen. Ne? Also wenn Arten da sind, ist es ganz schwer, sie wirklich wieder loszuwerden. Das hat man auf einigen unbewohnten Inseln geschafft, dass man die Ratten wieder losgeworden ist. Man muss dazu sagen, dass die Gefährdung gerade auf Inseln, ne, ozeanischen Inseln, deutlich höher ist, als wir das hier bei uns in Mitteleuropa haben. Ne? Das, wenn man sich die Zahlen der IUCN anschaut, da sind über 50% aller bisher ja auf der roten Liste der IUCN als ausgestorben dokumentierten Arten.
IUCN ist die Weltnaturschutzorganisation.
Genau, richtig? Weltnaturschutzorganisation, die internationale rote Liste macht. Ne? Also über 50% der dort gelisteten ausgestorbenen Arten sind aufgrund von invasiven Arten oder aufgrund von invasiven Arten plus anderen Gefährdungsfaktoren ausgestorben. Und 16% sogar ausschließlich durch invasive Arten. Und das sind alles Inselarten. Ne? Und selbst auf diesen Inseln hat man es nur sehr selten geschafft, dann solche Arten wieder unter Kontrolle zu bekommen. Es gibt Inseln, wo ganze ja, ökosystemare Zusammenhänge im Prinzip erloschen sind, wie die Insel Guam, ne, im Pazifik. Da wurde die braune Nachtbaumnatter eingeschleppt und die hat dafür gesorgt, dass eigentlich nahezu alle heimischen Vogelarten verschwunden sind. Mhm. Ne? Und obwohl man diese Gefährdung natürlich heute noch da hat und weiß, das ist ein Problem, diese Nachtbaumnatter wird man nicht los. Ja, das probiert man seit Jahrzehnten, das schafft man nicht. Und mit Ratten hat man es jetzt hier und da geschafft, aber wie gesagt, bei einem Kontinent wie Europa wird es nicht möglich sein, in den meisten Fällen Arten wieder unter Kontrolle zu bringen. Das gibt es nur ganz, ganz seltene Ausnahmen. Der kanadische Biber, den hat man zumindest hier bei uns in Luxemburg zurückgedrängt. Das heißt, da wollte man natürlich lieber dann den europäischen Biber haben. Aber wir müssen uns sicher darauf einstellen, dass wir auch in Zukunft andere Arten hier haben. Das ist ganz klar. Und deswegen müssen wir Entscheidungen treffen, ne, und sich genau anschauen, welche Arten muss man kontrollieren, welche haben wirklich Effekte, entweder eben auf die Ökologie oder die Ökonomie. Und dann kommt man eben zu diesen Listen, die wir dann in Europa haben mit etwa über 80 Arten, wo dann so Sachen wie die asiatische Hornisse drinstehen oder Ochsenfrosch. Lorbeerkirsche hatten wir eben gehört, ist ja ein beliebter Strauch in Gärten und der hat eben auch ein hohes Potenzial, sich auszubreiten. In der Schweiz ist man da natürlich ein bisschen unabhängiger von den europäischen Regulationen. Das heißt, man konnte da einfach die Entscheidung treffen, dass der in Gartencentern nicht mehr verkauft werden darf.
Ist das eine gute Methode?
Ja, die Gartencenter sind natürlich, sagen wir, für uns, was Pflanzen angeht, die Hauptvektoren, ne, für die Ausbreitung von Arten. Und da werden eben viele Arten importiert, gezüchtet. Ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber, nicht nur wegen dieser Verbreitung potenzieller invasiver Arten, sondern weil wir natürlich in unseren Gärten auch damit den Lebensraum für viele Insekten nehmen. Ne? Denn viele Insekten sind ja hochspezialisiert. Es gibt da diverse Nachtfalter und Wildbienen, die eben eine einzelne Pflanzenart brauchen zur Ernährung. Mhm. Und wenn die Pflanzenart nicht mehr da ist, dann finden sie eben nicht genügend Futter und sterben aus. So ein relativ einfaches Verhältnis. Und wir merken eben, dass viele Pflanzenarten seltener werden. Und wenn wir dann auch noch die Gartenflächen zupflanzen mit Pflanzenarten, mit denen unsere Insekten nicht viel anfangen können, dann ist das natürlich ein weiterer Verlust von Fläche. Und wie gesagt, bei so Arten wie dem Kirschlorbeer oder auch dem Sommerflieder, das sind eben so Arten, die sich durchaus schnell ausbreiten können und dann teilweise auch seltene Lebensräume überwachsen können. Also hier in Luxemburg geht man inzwischen sehr gezielt in den Wäldern gegen Lorbeerkirsche vor. Und die werden da wirklich ganz gezielt ausgegraben. Und das ist nicht so einfach, weil die haben echt ziemlich tiefe Wurzeln.
Herr Kiefer, wäre es auch eine Möglichkeit, mit Gartencentern zusammenzuarbeiten hier als Ort der Aufklärung, dass sie vielleicht selber sogar, wenn die Gesetzgebung das nicht vorschreibt, auf die Idee kommen zu sagen, wir verkaufen hier keinen Kirschlorbeer mehr?
Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber erstmal ist es schon genügend aufwendig, um mit Gartencenter und Baucentern sozusagen das Einhalten der Gesetze auch zu kontrollieren. Also wenn wir sehen, dass jetzt gerade eine Art, die Muschelblume oder auch Wassersalat, das ist so eine Pflanze, die halt auch gerne in Teichen eingesät wird, die wird jetzt gerade noch verkauft, obwohl klar ist, dass sie ab August auch dem Verkaufsverbot unterliegt, weil sie jetzt auf die Liste gekommen ist. Und trotzdem hat man die vor kurzem noch bei einem großen Discounter in großen Mengen kaufen können. Da bin ich natürlich sehr unglücklich drüber und denke, also das ist sehr, sehr unnötig. Klar will man seine Bestände loswerden, ökonomisch kann ich das alles verstehen, aber es richtet halt einfach einen Schaden an. Und wer auf die EU-Liste kommt, das ist teilweise schon über 1-2 Jahre vorher klar und gerade bei der Art wurde das auch kommuniziert. Also alle Großen wurden da angeschrieben, das wusste man, dass die auf die Liste draufkommt. Aber dass die dann jetzt nochmal in großer Zahl verkauft wird, das war etwas, wo ich nicht so ganz mitgerechnet habe. Da kennen wir aber aus der Branche aber auch wirklich auch andere Dinge. Also man kann da auch sehr gut zusammenarbeiten, aber es gibt halt solche und solche. Ja.
Ich finde, man muss auf jeden Fall, ob das wirksam ist oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber auf jeden Fall so eine Doppelstrategie haben, dass man einerseits die Arten, die unsere biologische Vielfalt hier gefährden, in den Blick nimmt und was gegen die tut Und es ist so, dass die invasiven Arten unter den Top 5 der Bedrohungen für die biologische Vielfalt stehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, finde ich, dass es sozusagen auch wichtig ist, Vielfalt in der Landschaft zu fördern. Und zwar nicht nur in der Natur, sondern auch in der Kultur. Es war schon von den Gärten die Rede, da sozusagen Vielfalt zu fördern. Aber auch der Großteil unserer Landschaft ist landwirtschaftlich genutzt. Wir haben auch da ja keine besonders große Vielfalt. Und wenn man sich die Liste der Treiber des Biodiversitätsverlusts anguckt, dann ist da zwar sind die invasiven Arten da unter den Top 5, aber sie stehen an Platz 5. Mhm. Und ganz vorne stehen eben Landnutzungsänderungen und Nährstoffeintrag. Das sind Bereiche, wo man sozusagen genauso hilflos ist und machtlos ist wie bei den Arten, die irgendwie im Supermarkt verkauft werden. Und es ist so viel leichter, sozusagen einzelne Arten gezielt anzugehen. Aber das große Problem des Verlustes der Vielfalt in unserer Landschaft kriegen wir natürlich durch so ein paar einzelne Arten auch nicht gelöst. Das heißt jetzt nicht, dass man die nicht bekämpfen darf oder sollte, aber dass man das gesamte Bild nicht aus dem Blick verlieren sollte, dass einfach die Treiber des Biodiversitätsverlusts in unserer Gesellschaft, Versiegelung, Zersiedelung, Intensivlandwirtschaft, dass die einfach den größeren Impact haben.
Frau Isser, da haben Sie total viele Bereiche angesprochen. Die Landwirtschaft, den Städtebau, den Gartenbau. Also wie kriegen wir es gewuppt, alle diese Bereiche unter einen Hut zu bringen und die Landnutzung umzustrukturieren, sage ich mal?
Das ist natürlich etwas, was man wirklich durch diese Biodiversitätsstrategien angeht. Wenn Sie sich die europäische Strategie anschauen oder auch die nationale, da werden natürlich alle diese Bereiche betrachtet. Und da stimme ich vollständig zu, dass natürlich die Landwirtschaft, Nährstoffeintrag ein deutlich größeres Problem bei uns sind als invasive Arten. Aber das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Problemfeld, weil wir dort mit Regulierung auf europäischer Ebene arbeiten, die ja von großen Lobbykräften ja sehr stark beeinflusst werden. Wir sehen das ja jetzt gerade bei den Versuchen, ne, den Pestizideintrag europaweit zu reduzieren, was dann im letzten Moment vom Europäischen Rat dann verhindert wurde. Das ist natürlich ein wirklich sehr, sehr wichtiges Feld für die biologische Vielfalt. Wir sehen auch, dass das Bauernsterben natürlich auch dazu beiträgt, ne, denn viele unserer Arten sind ja auf landwirtschaftliche Flächen angewiesen und es sind gerade die Kleinbauern, die wesentlich extensiver gearbeitet haben, mit kleineren Maschinen gearbeitet haben, vielleicht nur kleinere Viehbestände haben, die solche Flächen, die besonders reich an Arten waren, früher gemanagt haben und die verlieren wir. Also das ist schon auf jeden Fall für uns ein wesentlich wichtigeres Feld. Trotzdem, ne, also das hat ja Frau Isser auch schon richtig gesagt, wir müssen natürlich das Gesamtbild betrachten und die Gärten, auch wenn sie nicht so groß sind wie die landwirtschaftlichen Flächen, sind in Deutschland in der Fläche doch größer als alle Naturschutzgebiete zusammen. Das darf man auch wieder nicht vergessen. Ja. Es gibt natürlich regional auch wirklich Unterschiede, was diese Gefährdungsfaktoren angeht. Ne, bei uns ist es nun mal die Landnutzung. Auf den Inseln sind die invasiven Arten generell meistens der Top-Gefährdungsfaktoren. Und wenn sie in die Meeresbereiche gehen, dann ist es die Überfischung. Ne? Das heißt, da gibt es je nach Lebensraum Unterschiede. Wir haben jetzt im letzten Jahr hier in Luxemburg mal einen Workshop gemacht, um überhaupt mal ein bisschen quantifizieren zu können, welchen Einfluss die invasiven Arten überhaupt haben. Ne? Es gibt dieses Ziel in der europäischen Biodiversitätsstrategie bis zum Jahr 2030, die Anzahl der durch invasive Arten gefährdete rote Listenarten um 50% zu senken. Ne, und dann musste man sich erstmal die Frage stellen, wie viel sind heute eigentlich durch invasive Arten gefährdet? Das konnte keiner so richtig beantworten. Ne, das heißt, da mussten wir uns erstmal zusammensetzen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt die roten Listen an und machen wirklich für jede Art eine kurze Einschätzung. Ist für die eine invasive Art ein wirklich signifikanter Faktor, ja oder nein? Ja. Und da kamen dann am Ende gar nicht so viele Arten raus. Das muss man ganz klar auch so sagen.
Also es geht darum, die Brille zu wechseln eigentlich.
Genau, dass man nicht so gucken, oh, die Art breitet sich so aus, sondern wir gucken eher bei den gefährdeten Arten, hat die ein Problem wirklich mit einer invasiven Art, ja oder nein? Ne? Das ist einfach auch gar nicht so dumm. Das Problem ist, dass das Wissen dazu aber natürlich auch sehr rudimentär ist. Das heißt, bei vielen wissen wir gar nicht so genau, warum sie zurückgehen und ne, welchen Einfluss es hat. Es hat sich aber so ein bisschen rausgestellt dabei, dass es vor allen Dingen die aquatischen Lebensräume waren oder auch die bachbegleitenden Lebensräume, weil dort sehr viele invasive Arten vielleicht auftreten. Wir hatten vorhin schon das drüsige Springkraut gehört. Es gibt ja natürlich in Japan diesen Staudenknöterich und so weiter. Und es gibt auch viele in den Gewässern lebende Arten. Wir hatten vorhin schon mal über die Flusskrebse geredet und so weiter. Es gibt auch ein paar invasive Fische. Und ne, das heißt, irgendwie hat sich dann herausgestellt, es sind wahrscheinlich die aquatischen Lebensräume, die wir ein bisschen mehr in Augenschein nehmen müssen. Ne?
Also habe ich Bäche und Flüsse da im
Blick. Genau. Das heißt, wir müssen also wirklich auch ein bisschen bisschen differenziert planen und ein bisschen strategisch vorgehen und sagen, ne, welche Arten oder Artengemeinschaften sind wirklich sehr stark von invasiven Arten auch betroffen und in den Fällen dann vielleicht dann die richtigen Schritte machen und nicht planlos hier und da versuchen, invasive Arten zu bekämpfen. Bei der asiatischen Hornisse glaube ich, dass das so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen ist und wir wissen tatsächlich auch bei der asiatischen Hornisse noch nicht wirklich, ob sie einen Einfluss auf unsere heimische Fauna haben wird. Aber natürlich ist da auch wieder das Risiko da, dass, wenn wir es wissen, es schon zu spät ist.
Ja, wäre es insofern nicht schlauer, einfach besseres Monitoring zu betreiben, also von Anfang an die Natur besser zu beobachten, bevor man dann quasi in einen Kampf, da benutze ich jetzt ganz bewusst diesen Begriff, eintreten muss?
Auf jeden Fall ist es definitiv wichtig, das Monitoring zu verbessern, aber da sind natürlich auch schon inzwischen neue Pläne bereit. Es gibt ja das Biodiversitätsmonitoring, das jetzt bundesweit auch startet, auch Insektenmonitoring, was früher ja gar nicht gab. Bisher gab es das auch meistens nur auf Basis von ehrenamtlichen Initiativen, jetzt wie das Vogelmonitoring vom Deutschen Dachverband der Arboristen oder das Schmetterlingsmonitoring und sowas. Also nur sehr, sehr begrenzte Arten, für die man wirklich ein gutes Monitoring gemacht hat. Das verbessert sich jetzt und es ist natürlich dann auch wichtig dabei zu schauen, was sind wirklich die Haupttreiber der Gefährdung, ne? Und wann ist es wirklich so, dass eine Art einwandert, die dann Probleme macht. Waschbär hatten wir auch vorhin schon genannt, das ist auch so eine Art, da wissen wir lokal, dass es Probleme macht. Sumpfschildkröten werden da immer gern genannt oder auch die Gelbbauchunke, verschiedene Amphibienarten, die mit Waschbären wirklich Probleme haben. Aber da gibt es natürlich keine gute Datenlage jetzt auf großflächiger Ebene, ne? Also weil es einfach nur sehr wenige so Vorher-Nachher-Untersuchungen gibt. Also wie sah es aus, bevor der Waschbär da war? Ne?
Ja, und gerade beim Waschbär stellt sich ja manchmal auch die Frage des Charisma. Also eine invasive Spinne zu bekämpfen, ist wahrscheinlich einfacher und auch leichter gesellschaftlich durchzusetzen, könnte ich mir vorstellen. Herr Kiefer, inwiefern bildet so die wissenschaftliche Grundlage Ihre Arbeit in der Realität ab? Also haben Sie das Gefühl, ja, wir handeln da schon strikt nach der Wissenschaft oder müssen eben auch hands-on gucken, was müssen wir jetzt eigentlich auch machen?
Beides ist es. Also natürlich sollte die Wissenschaft auch unsere Grundlage sein, auch in der Verwaltung. Aber manchmal, wie bei der asiatischen Hornisse, ist man halt gezwungen, tätig zu sein. Und wir sind im Übrigen dabei, wenn wir feststellen bundesweit, dass die Art etabliert ist, dann wird sie umgestuft in eine sogenannte Managementart. Und dann haben wir diese Verpflichtung nicht mehr und können uns sozusagen Gedanken über die anderen Arten machen. Das machen wir aber schon immer. Also da ist der Ochsenfrost ja auch ein ganz gutes Beispiel, was uns in Rheinland-Pfalz auch sehr viel Mühe und auch Geld kostet. Das machen wir aber, weil wir konkret wissen, dass er bei uns in den Auwäldern, in denen er vorkommt, Laubfrösche und vor allen Dingen auch den Moorfrosch und ein paar andere Arten wirklich massiv bedroht. Das sind die letzten Ecken, wo wir noch Moorfrösche haben. Und genau dort kommt dann auf einmal dieser extrem gefräßige, sehr starke Ochsenfrosch rein, der uns die Moorfrösche dann auch noch wegfrisst. Deswegen machen wir da auch sehr viel Arbeit und stecken das rein, obwohl wir in dem Falle nicht dazu verpflichtet sind, sondern einfach, weil wir hier die Chance sehen, den kriegen wir noch gehandelt. Bei anderen Arten ist es etwas schwieriger. Vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt, dass man natürlich immer versucht, an der Wissenschaft dran zu sein und vielleicht auch andere Bekämpfungsmethoden, Bekämpfung dann schon in Anführungsstrichen auch hat. Also eine Bekämpfung kann auch eine ökonomische Nutzung sein. Ich habe gerade vor kurzem einen sehr schönen Beitrag aus Frankreich gesehen. Da kommt eine Wissenschaftlerin auf die Idee, sich des japanischen Staudenknöterichs anzunehmen, der bei uns die ganzen Fluss- und Bachläufe zuwächst und nichts anderes mehr drunter ist. Und die nutzt den ökonomisch, stellt Chemikalien her für Pflanzenschutz. Und das scheint sehr effektiv zu sein. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man ihn zumindest zeitweise aus der Fläche bekommt. Aber ganz werden wir auch diese Art natürlich nicht verlieren. Und darüber sind wir uns alle bewusst. Ja.
Also es braucht kreative Nutzungsarten vielleicht einfach, damit man eben insofern diesen Bestand eindämmen kann, dass er uns dann nicht mehr bedroht.
Bei der Elodea war das ja zum Beispiel auch so, dass man festgestellt hat, hey, die taugt eigentlich aufgrund ihrer Nährstoffzusammensetzung ganz gut als Viehfutter oder als Dünger, also eben auch sozusagen Bekämpfung mit Nutzung verbinden. Ich wollte aber eigentlich nochmal zu diesem Topos Follow the Science, das ist ja gerade so sehr dominant. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass der Umgang damit, wie komme ich denn jetzt von einer naturwissenschaftlichen Beschreibung, einer naturwissenschaftlichen Erklärung einer Kausalität zu einer Handlungsanweisung, dass es da eine große Unsicherheit gibt, auch in der Ökologie, weil ja alle erwarten, sagt uns doch, was wir tun sollen. Und das klassische hergebrachte Wissenschaftsverständnis gibt das aber gar nicht her.
Um genau da anzusetzen und in eine Abschlussrunde zu kommen, Zu welcher Antwort führt denn dieser Diskurs bei Ihnen wünschenswert? Also wie sollten wir mit invasiven Arten eigentlich umgehen?
Ich fand den Ansatz sehr schön, den Herr Hochkirch auch schon beschrieben hat, dass wir den Fokus sozusagen weglegen von den problematischen Arten, von den als problematisch und irgendwie böse, sich ausbreitend negativ besetzten Arten wegnehmen und sozusagen den fürsorglichen, für was sind wir eigentlich verantwortlich? Wir wollen bestimmte Arten schützen und das ist richtig und wichtig und gut. Und insofern fremde Arten, invasive Arten eine Bedrohung darstellen, ist es natürlich legitim, an dieser Stelle dann zu schützen. Also sozusagen den Blick weg von der Dämonisierung und hin zu dem Positiven, was steht eigentlich auf dem Spiel, was wollen wir beschützen, und sofern dieses Schutzgut in Frage gestellt ist, sind natürlich dann auch Bekämpfungsmaßnahmen sinnvoll und erlaubt.
Herr Kiefer, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, müsste man weniger gucken, welche Arten sind hier invasiv, und vielleicht eher gucken, welche Arten sind in Rheinland-Pfalz besonders bedroht. Durch was?
Das ist ja beim Moorfrosch schon genau das Beispiel gewesen. Also da war der Moorfrosch uns sozusagen der wesentliche Auslöser, weshalb wir gegen den Ochsenfrosch vorgehen, weil wir den einfach schützen wollten. Ne? Aber trotzdem sind wir natürlich, wenn ich jetzt so in einem Ministerium als Artenschutzreferent sitze, ich kann die Gesetze nicht ignorieren. Und wenn mir von der EU vorgegeben wird, und da sind wiederum ja auch Fachleute, die die EU ja auch beraten, dass ich bestimmte Arten halt direkt zu entfernen habe, dann muss ich das erstmal tun. Ich kann natürlich trotzdem noch offen sagen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, wie wir das jetzt bei der asiatischen Hornisse so ein bisschen erleben. Und dann kann man daran möglicherweise auch etwas ändern und diesen Weg kann man auch gemeinsam gehen. Das dauert aber vielleicht 1-2 Jahre oder so etwas. Aber trotzdem ist so dieser Umkehrschluss zu sagen, man muss eigentlich erst mal gucken, welche Arten sind eventuell bedroht und gibt es da eine invasive Art, die ein Problem ist. Das ist aber generell auch schon jetzt unser Fokus, weil wir haben nicht unendlich viel Geld und wir haben nicht unendlich viel Personal. Mhm. Also wir bekämpfen bei uns den Staudenknöterich so gut wie gar nicht. Das macht eher der Landesbetrieb Mobilität oder vielleicht der Gewässerzweckverband oder so etwas, weil wir das vom Naturschutz ja gar nicht leisten können. Bei anderen Arten greifen wir halt ein, wo wir sehen, die Nilgans ist vielleicht auch noch so ein Problem. Da bin ich manchmal ganz froh, lokal, wenn ich halt mitbekomme, dass die beim Schwarzstorch oder bei einem Storch in die Gelege reingeht und die Jungen rausholt und die Horste übernimmt, dann ist das durchaus lokal etwas, wo ich dann auch denke, da ist es sinnvoll einzugreifen. Aber ob man sie flächendeckend bekämpfen muss, weiß ich nicht. Und beim Waschbär haben wir es eben auch schon so gesagt, dort, wo wir Sumpfschildkröten wieder ansiedeln und tatsächlich wir auch gesehen haben, da sind die Waschbären ein Problem, dann fokussieren wir uns auf so eine Region und bekämpfen dort etwas intensiver, und an anderen Regionen, wo er vielleicht nicht so einen großen Schaden an anderen Arten ausrichtet, die aber weit verbreitet sind, dann lassen wir ihn eher ein bisschen laufen, weil auch er nicht mehr zu entfernen ist aus der Landschaft. Ja.
Herr Hochkirch, was glauben Sie, sind die wichtigsten Zutaten, die wir jetzt betrachten sollten beim Umgang mit invasiven Arten?
Ja, also wie ich gesagt habe, halte ich eben so ein bisschen eine Strategie für sinnvoll. Ich meine, Frau Eser hat schon gesagt, das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Sache. Das heißt, was wir machen, wenn wir so eine Strategie für den Schutz von Arten machen, ist, dass wir natürlich alle möglichen Entscheidungsträger mit einbinden müssen. Ne? Das heißt, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die aber natürlich auch schon teilweise geführt wurde. Ne? Das heißt, diese ganzen Gesetze, die entstanden sind, sind ja jetzt nicht nur von der Wissenschaft getragen worden, sondern das sind ja auch immer politische Debatten und so weiter. Mhm. Und da hat man sich ja auf diese Ziele auch schon geeinigt. Ne? Und deswegen glaube ich, dass man wirklich gezielt gucken muss, wie kann man diese negativen Effekte von invasiven Arten auf heimische Arten möglichst effizient reduzieren. Und eine andere Sache dabei ist, dass wir natürlich auch noch viele Wissenslücken haben. Ne? Ich meine, Herr Kiefer sagte schon ganz richtig, ne? Wir bekämpfen den da, wo die Gefährdungen auftreten. Aber für viele Gebiete wissen wir natürlich überhaupt nicht, welche gefährdeten Insekten kommen davor und könnten vielleicht doch noch irgendwie auch durch eine bestimmte invasive Art betroffen sein oder nicht. Das heißt, es gibt viele Wissenslücken und deswegen müssen wir uns auf das so ein bisschen konzentrieren, was wir wissen und wo wir wirklich strategisch was erreichen können.
Also ist die Antwort eigentlich auch mehr Forschung vor allem?
Ja, ohne Forschung geht's nicht, ne? Aber Forschung alleine reicht eben auch nicht, ne? Weil man kann viel forschen und Neues dazulernen, aber man muss natürlich auch handeln. Und das Handeln müssen wir deswegen machen, weil wir auch eine gewisse Verantwortung für unser Tun haben, ne? Das heißt, wir müssen ja, wir sehen ja, was die Einsteppung bestimmter Arten auch für Auswirkungen hat. Und wenn wir sehen, da geht jetzt eine Art den Bach runter, weil wir eine invasive Art eingesteppt haben, dann ist es, glaube ich, für die meisten Menschen gut nachvollziehbar, dass wir dann eben auch die entsprechenden Handlungen einleiten.
Von Waschbär bis Traubenkirsche, wie umgehen mit invasiven Arten? Das war unser Forum diesmal mit Umweltethikerin Dr. Uta Eser, Biodiversitätsforscher Professor Axel Hochkirch und Artenschutzreferent Dr. Andreas Kiefer. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Janina Schreiber. Machen Sie es gut.